Es war die merkwürdigste Postenbesetzung im neuen Kabinett der schwarz-gelben Regierung. Dirk Kniebel von der FDP.
Es ist ausdrücklich der Anspruch dieser neuen Bundesregierung, Dinge anders zu machen als vorher.
Deutschland verabschiedet sich aus der Rolle eines zuverlässigen Partners in der Entwicklungszusammenarbeit.
Friedenspolitik, weltweite Armutsbekämpfung, Klimaschutz, soziale Entwicklung und globale Gerechtigkeit.
Entwicklungspolitik ist nicht nur im Interesse unserer Partner, es ist auch im vitalen deutschen Interesse.
Wenn wir wollen, dass die Entwicklungsländer uns vertrauen, dann müssen wir ihnen auch die Mittel zur Verfügung stellen, die wir ihnen schon zum Teil seit den 70er Jahren versprochen haben. Nichts davon ist zu sehen.
Ihr seid im Globallokal, eurem Infomagazin für Entwicklungszusammenarbeit in der einen Welt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Globallokal, durch das euch heute der Falk Schlegel begleiten wird. Unsere Redaktion hat sich entschlossen, eine Sondersendung zu Lateinamerika für euch zusammenzustellen. Das ist im Grunde auch ganz einfach zu erklären, denn wir haben zwei kleine Feature für euch im Programm. Sie sind von der aus Rostock stammenden Momo und dem sie begleitenden Inge auf ihrer Reise durch den vielgestaltigen Kontinent produziert worden. Darin geht es einerseits um den Kampf um das Land in Costa Rica und andererseits um den Kampf für bessere Menschenrechte in Honduras. Ihr dürft also gespannt sein. Doch beginnen wollen wir mit einem anderen aktuellen Thema. Es gibt immer wieder Diskussionen über die Rechte von Kindern, insbesondere wenn es um Kinderarbeit geht. Eine zentrale Rolle dabei spielt das südamerikanische Land Bolivien. Es wurde international dafür kritisiert, ein Gesetz zu schaffen, das Arbeit für Kinder letztlich legalisiert. Ein äußerst kontroverses Thema, wie ich finde. Und deswegen habe ich ein Gespräch mit der Bolivien-Expertin Johanna Gutowski geführt. Sie forscht und promoviert an der Rostocker Uni zur Kultur in Bolivien. Wir wollen jetzt über das Thema Kinderarbeit sprechen. Weltweit gibt es nach neuesten Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation eine Verringerung von Kinderarbeitern. Und zwar im Jahr 2008 waren es noch 215 Millionen. Jetzt im Jahr 2012 sind es 168 Millionen weltweit. In Bolivien, das ist das ärmste Land in Lateinamerika, Südamerika, gibt es mindestens 850.000 Kinder, die arbeiten. Geschätzt werden eher 1 Million. In Bolivien gibt es insgesamt 10 Millionen Einwohner. 50% davon leben unter der Armutsgrenze und viele Kinder müssen den Eltern helfen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Du warst auch schon ein paar Mal in Bolivien. Sag mal einfach, wie du dieses Problem der Kinderarbeit einschätzt vor Ort.
Ja, man kann sehen, dass viele Kinder in Bolivien arbeiten, ganz sichtbar zum Beispiel als Schuhputzer auf den Straßen und putzen eben den Menschen dort für einen Boliviano die Schuhe. Und viele Kinder arbeiten aber auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln und schreien dort die Fahrziele den Wartenden entgegen oder kassieren das Fahrtgeld ab. Viele verkaufen auch Süßigkeiten beispielsweise. Oder arbeiten eben auf Feldern oder in den Minen auch.
Das sind also leichte Arbeiten, aber auch zum Teil sehr schwere Arbeiten. Hast du da mal selber mit Kindern gesprochen, wie sie das finden?
Mit Schuhputzern, ja. Die, mit denen ich gesprochen habe, waren auch stolz darauf, dass sie selber ein Einkommen haben und die Möglichkeit haben, auch ihre Familie zu unterstützen, aber auch sich Schulsachen zum Beispiel kaufen zu können. Also viele arbeiten vormittags oder nachmittags eben in dem, was sie halt tun und gehen dann eben den Rest des Tages auf die Schule. Also die Schule ist halbtags.
Also es ist gar nicht so, wie das in den Medien manchmal dargestellt wird, dass die Kinder dann wirklich die Schule absolut vernachlässigen oder vernachlässigen müssen.
Also generell kann ich das natürlich nicht sagen. Ich kenne auch keine Zahlen, wie genau das jetzt aussieht, aber es gibt auf jeden Fall Kinder, die arbeiten und Schule kombinieren.
Was feststeht, ist, dass ab 1. August jetzt 2014 ein neues Gesetz in Bolivien existiert, das praktisch Kinderarbeit für unter 14-Jährige eigentlich verbieten soll, andererseits aber auch Ausnahmen dafür hat. Und dass Kinderarbeit dort mit diesem Gesetz eigentlich auch generell, also für Menschen ab 14 Jahre, erlaubt sein wird. Und zwar nach den normalen Arbeitsrechtsbedingungen. Dort in Bolivien. Weltweit wird eigentlich gesagt, die Kinderarbeit soll verboten werden, nicht nur für unter 14-Jährige. Wie schätzt du diese Problematik ein? Auch wie ist die Einstellung in Bolivien zu diesem Thema?
Es ist ein sehr schwieriges Thema, wie ich finde. Also die Regierung wollte diese Konvention ja strikt umsetzen, hat aber, nachdem es eben Proteste durch die Kindergewerkschaft gab, nochmal darüber sozusagen nachgedacht und debattiert und es ist zu diesem Gesetz gekommen. Die Regierung fasst aber ins Auge, und das sagt der Linera, der Vizeminister, auch deutlich, es soll darauf hingearbeitet werden, in Bolivien die Armut zu beschränken, damit eben Kinderarbeit nicht mehr notwendig ist.
Also die Normalität von Kinderarbeit betrifft meistens einkommensschwache Familien. Ich hatte schon gesagt, dass über 50% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze von $2 am Tag lebt pro Person. Dass praktisch ein Einkommensbeitrag, der dann geleistet wird durch die Kinderarbeit, das natürlich etwas auffängt. Aber auch wenn es dort jetzt Kinderarbeit gibt, ändert das ja nichts an dem Grundproblem der Armut. Kannst du da vielleicht einfach nochmal ein bisschen erzählen, wie du das erlebt hast, die Armut dort vor Ort?
Ja, Armut ist in Bolivien natürlich deutlich sichtbar, auch gerade im Vergleich jetzt zu europäischen Standards meinetwegen. Viele leben auch auf engem Raum, Familien teilweise auch in einem Zimmer mit ihren Kindern, schlafen auch im gleichen Bett. Aber trotzdem, also viele Menschen, die in prekären Situationen leben, haben mich eben trotzdem mit offenen Armen empfangen und ja, mir eine ganz andere Art von innerem Reichtum eigentlich gezeigt. Also.
Aber trotzdem ist es ja ein hartes Leben, was die Leute führen, und da sollen die Kinder auch mithelfen, dieses Leben zu erleichtern. Dieses neue Gesetz sagt jetzt, okay, Kinder dürfen nicht mehr als 6 Stunden täglich arbeiten, und wenn sie zwischen 10 und 12 Jahren alt sind, dann sollen sie nur für familiennahe Arbeiten sozusagen zur Verfügung stehen maximal, und sie dürfen nur mit Erlaubnis der Eltern sowieso nur arbeiten. Was hältst du denn generell davon, dass dieses Arbeitsverbot in Bolivien nicht besteht? Das wird ja eigentlich gefordert international, damit die Kinder auch eben, ich sag mal, das nochmal mehr lernen können, wie sie nämlich glücklicher leben und lernen können.
Ja, ich in allererster Linie sollte ein Kind immer Kind sein dürfen, in erster Linie. Und ja, es ist ein sehr schwieriges Thema, weil eben Kinderarbeit zur Realität in Bolivien gehört. Und weil es eben teilweise auch für die Familien notwendig ist. Aber ich finde auf jeden Fall, dass darauf hingearbeitet werden soll, dass es nicht mehr notwendig ist, dass Kinder arbeiten müssen.
Und das würdest du so sehen, dass die Regierung in Bolivien, dass die die Politik halt umsetzen, dass das dann möglich wird? Also Sozialpolitik, Gesundheitspolitik, Bildungspolitik verbessern?
Genau, also die Regierung steht in der Pflicht, die Lebensverhältnisse so zu verändern, dass die Armut weicht.
Und passiert das in den letzten Jahren in Bolivien? Was meinst du?
Also die Regierung hat viele Projekte am Laufen und kann wahrscheinlich nicht an allen Ecken und an allen Strängen gleich stark ziehen, aber es gibt eine Veränderung, und gerade letztens habe ich mit einem befreundeten Bolivianer gesprochen, der immer wieder betont, seine Familie lebt auf dem Land, und er kommt auch selber aus sehr armen Verhältnissen, dass eben seine Familie immer wieder sagt, mit dem Präsidenten Evo Morales hat sich was verändert, die Änderungen sind spürbar und kommen bei uns an.
Soweit die Rostocker Bolivien-Expertin Johanna Gutowski. Nun geht es gleich weiter mit dem Feature von Momo und Inge zu den Menschenrechten in Honduras. Mehr dazu sagen sie vielleicht am besten selbst.
Der andere Reisebericht von Menschen Lateinamerikas.
Mittlerweile sind wir seit 5 Monaten in Zentralamerika unterwegs. In Mexiko haben wir uns mit Freunden und verschiedenen Kollektiven getroffen, welche im Herbst diesen Jahres eine Karawane von Mexiko nach Panama machen wollen. Es sollen verschiedene Gemeinden besucht werden, die im Widerstand gegen Megaprojekte wie Staudämme, Windkraftparks oder auch Minen sind. Im Großen und Ganzen geht es darum, durch Workshops, Filme, Radiosendungen und Gespräche Wissen und Erfahrungen auszutauschen, die den Widerstand vernetzen und stärken. Deshalb treffen wir uns auf unserer Reise mit verschiedenen Kollektiven und Gemeinden, um die Idee der Karawane vorzustellen und poco a poco die Route der Karawane planen zu können. Nach Guatemala und El Salvador sind wir für 4 Wochen in Honduras unterwegs gewesen, wo wir uns mit Menschen aus verschiedenen Regionen getroffen haben, die Widerstand leisten und Alternativen aufbauen.
An wen verkaufen wir unser Honduras?
Über Honduras zu sprechen, fast egal über welche der Realitäten, ist vielschichtig. Aber im Alltag dieses Landes, abseits der Stratosphäre, fernab von der Macht, leben wir in einer Situation, in der die Menschenrechte täglich verletzt werden. Wir leben in einem Land, wo in den Nachrichten von 15 bis 20 Toten berichtet wird. Wir bezeichnen das als eine Politik der sozialen Säuberung, als eine Politik, wo der größte Anteil der so getöteten Menschen junge Frauen und Männer sind. Wir leben in einem Land, wo wir als Feministinnen entsetzt sind, in welchem Ausmaß die Frauenmorde zugenommen haben. In diesem Land wird alle 13 Stunden eine Frau ermordet.
Doblarnos ni amarrarnos, nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos.
So viel zu dem Schrecklichen.
Aber um über das Honduras zu sprechen, das unabhängig vom Staat Alternativen aufbaut, glaube ich, dass in diesem Land der Aufbau von Macht heranwächst. Macht in anderen Logiken. Und die territorialen Kämpfe sind genau ein Ausdruck von dieser anderen, autonomen und lokalen Macht. Entgegen der Logica Extractivista, die komplette Ausbeutung aller Ressourcen anstrebt und sich im gesamten Land niederlassen will. Ein Land mit vielen natürlichen Ressourcen.
Durch die Megaprojekte stehen wir ernsten Problemen gegenüber. Gemeint sind Wasserkraftwerke und Bergbauprojekte, einschließlich dem Auftreten transnationaler Firmen, die versuchen, die Idee zu verkaufen, dass nur sie sich die Ressourcen zunutze machen können oder dass sie intelligenter seien.
Eine Firma zu installieren muss ganz klar im Zusammenhang mit Macht, mit ökonomischer Macht gesehen werden. Zudem sind wir hier in einem Land, wo es fast keine rechtlichen Regelungen gibt, wo ein Ausverkauf des Landes stattfindet. Kommt her, legt euer Geld an und nehmt alles mit. Aber es muss auch im Zusammenhang mit der Logik der Menschheit gesehen werden, dass alles, was lebendig ist, getötet werden muss. Dass alles, was wächst, abgeschnitten werden muss. Diese enorme Invasion und die Installation, ohne die Gemeinden zu fragen, ob sie das möchten oder nicht, haben zum Teil Leben gekostet. Leben, das heißt Menschen, die jetzt nicht mehr da sind. Und auf diese Weise sind auch wir verantwortlich.
Wir wollen dieses Schema aufbrechen, indem wir sagen, es ist zwar richtig, dass die Projekte eine Alternative darstellen, denn wir wissen, dass ein Wasserkraftwerk viel weniger verschmutzt als der Konsum von Lebensmitteln. Aber es wäre viel nützlicher, wenn diese Projekte von den Gemeinden entwickelt würden, wenn sie die Eigentümer der natürlichen Ressourcen wären, wie beispielsweise der Flüsse und Berge. Und die Erträge daraus könnten die Lebensqualität in verschiedenen Aspekten verbessern, ökonomisch und in puncto Bildung. Ein Projekt, bei dem das Hauptinteresse auf dem Menschen und dem Gleichgewicht mit der Natur liegt.
Y para nosotras las compañeras de la red es una honra venir hoy a Opalaca
Für uns Compañeras vom Netzwerk für Menschenrechte ist es eine Ehre, heute hier in Opalaca zu sein. Ihr lehrt uns eine Form des Buen Vivir, des guten Lebens, das nichts mit dem Wohlstand zu tun hat, den sie uns verkaufen wollen. Das gute Leben besteht nicht aus Handys, aus ihren Luxushotels, die sie bauen wollen, damit die Leute nur schlecht bezahlte Angestellte dieser großen Firmen seien. Nicht alles, was in der Erde ist, muss ausgegraben werden, um damit zu Reichtum zu kommen. Denn die Eigentümer dieser Reichtümer seid ihr, Männer und Frauen des Lenkervolkes. Dieser Berg, den die Transnationalen haben wollen, gehört euch. All der Reichtum gehört euch. Die Firmen kommen als Wirtschaftsmächte aus Deutschland, den USA, aus Italien oder Spanien. Es sind diese großen Konzerne aus Europa und Asien, die so viele Investitionen haben. Hier in Honduras sind es vor allem koreanische und chinesische Firmen. Am anderen Ende der Welt mag man denken, und welche Schuld, welche Verantwortung habe ich dabei? Klar. Zum Beispiel sind europäische Firmen mit großen Kapitalanlagen an den Projekten beteiligt. Um ein konkretes Beispiel zu nennen. Der gesamte Verkauf der Rohrleitung und Maschinen, die sie für das Wasserkraftwerk in Agua Blanca gebraucht haben, lief über den deutschen Konzern Siemens, obwohl das Projekt der transnationalen chinesischen Firma Sinohydro gehörte. Die andere Seite der Welt muss verstehen, dass ihr Strom, ihr Zement, ihre Flachbildschirme, ihre hochentwickelten Handys vielleicht nicht die Art von Entwicklung sind, die wir auf dieser Seite der Welt aufbauen wollen. Es gibt andere Formen zu leben, mit einem ästhetischen Lebenssinn, einem Gemeinschaftssinn im Leben, Formen, die weit von den Standards entfernt sind, die uns der Westen aufzwingt.
Buenos días,
Buenos días. Wir sind hier im Departamento Atlántida, genauer gesagt in der Gemeinde San Juan Pueblo. Mein Name ist Selvin Eduardo Melo. Ich bin Teil vom Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, breite Bewegung für Würde und Gerechtigkeit. Durch die Privatisierung der natürlichen Ressourcen leben wir gerade in einer chaotischen Situation. Im Hintergrund hören wir einen der vielen Flüsse, die sich durch unsere Gebirgskette ziehen. Denn das ist Teil des Reichtums, den wir hier haben. Ebenso wissen wir, dass es viele Mineralien gibt, wie beispielsweise Gold und Eisen. Das Departamento Atlántida ist Teil des mesoamerikanischen biologischen Korridors. Aus diesem Grund gibt es hier auch so viel transnationales Kapital, so viele transnationale Firmen, die Interesse haben, die Rohstoffe auszubeuten und Allianzen mit hondurenischen Firmen schließen. Wir sind der Meinung, dass die hondurenischen Firmen nur die Rolle eines Strohmanns spielen, der nur seinen Namen hergibt. Das ist eine der Fragen, die uns heutzutage beschäftigt. An wen treten wir unser Land ab? Konkret wurden hier in San Juan Pueblo zwei Wasserkraftwerke mit dem transnationalen Kapital der Gruppe Terra fertiggestellt. Für den ökologischen Schaden, den sie dabei angerichtet haben, haben sie kein Interesse. Wichtig ist für sie nur das viele Geld, was ihnen das Projekt einbringen wird.
Los quieren robar el agua, herencia de los abuelos, y por si esto fuera poco, ocultarán nuestro cielo, sagrado como la madre, tierra que nos vio nacer, hermoso el atardecer, con sus brillos naturales, río Báquer, sus caudales, no los podrán detener.
Von den etwa 30 Konzessionen für Wasserkraftwerke haben sie, soweit ich weiß, nur drei umgesetzt, denn es gibt eine Opposition. Es gibt den Widerstand der Gemeinden, wenn sie ihre Flüsse abtreten sollen. In diesem Sinn sind wir gegen all die Megaprojekte und ebenso gegen die Bergwerke, die sie hier in Atlántida gerade auf den Weg bringen. Diese Art von Projekten und die Konzessionen haben einen ernsthaften Konflikt in unseren Gemeinden hinterlassen. Bis heute gibt es hier in San Juan Pueblo einen Konflikt wegen dem Bau eines Bergbauprojektes. Von Dezember 2013 bis Februar 2014 gab es genau aufgrund dieses Konfliktes 5 Morde in unserer Gemeinde. Ebenso gab es in den Gemeinden von La Esperanza, auch Teil des Departments Atlántida, Schikanen durch verschiedene Unternehmer, die dort Projekte umsetzen wollen. In diesen Gemeinden kam es zu Repressionen, Bedrohungen und sexueller Belästigung. Inzwischen wurde der Unternehmer mit allen legalen Mechanismen angezeigt, die uns der Staat bietet, die allerdings nichts garantieren. Uns als Gemeinden bleibt also nichts übrig, als immer wieder unsere Strategien des Kampfes und unsere Vernetzung weiterzuentwickeln. Wir wollen uns nicht nur in unserem Departamento austauschen, sondern sind auch an Allianzen auf nationaler, zentralamerikanischer, lateinamerikanischer Ebene und mit anderen solidarischen Völkern interessiert. Denn unser Kampf hat keine Grenzen.
Todo se consuma. Bueno, mi nombre es Osman Orellana, soy parte del movimiento.
Mein Name ist Osman Orellana und ich gehöre auch zur breiten Bewegung für Würde und Gerechtigkeit. Wir arbeiten in organisatorischen Bereichen. Das heißt, wir organisieren die Gemeinden in ihrem Widerstand gegen die Megaprojekte. Hier in Atlantida, insbesondere gegen Wasserkraft- und Bergbauprojekte. Unsere Bewegung ist ein Raum, der verschiedene Bevölkerungsgruppen mit einbezieht. Jugendliche, Kinder, Erwachsene, Senioren, Indigenas und Garifunas. Für uns im Movimiento ist es wichtig, dass wir nicht nur gegen die Megaprojekte sind. Und wir sind auch nicht nur Begleiter des Widerstands in den Gemeinden, sondern wir nehmen daran teil. Wir mischen uns ein und machen den Kampf zu unserem. Wir sind nicht nur dagegen, sondern wir schlagen auch Alternativen vor. Mittlerweile haben wir ein konkretes Projekt, das wir den Gemeinden als Alternative vorstellen können. Das Projekt ist in der Gemeinde Quebradas, im Municipio de Tela. In den Bergen liegend ist Quebradas eine der vom Sektor am weitesten weggelegenen Gemeinden. Aber indem sie sich organisiert haben und durch nationale und internationale Kooperation, haben sie es geschafft, ein Wasserkraftprojekt aufzubauen, um erneuerbare Energie zu erzeugen. Es gibt eine kleine Turbine, die 4,5 Kilowatt erzeugt und von 20 Häusern genutzt wird. Die Leute in der Gemeinde meinen zu mir, wenn sie Wasser haben, haben sie Energie. Und wenn sie Wälder haben, haben sie Wasser. Es kommt also zu einem Zusammenspiel der gemeinschaftlichen Ressourcen, bei dem es einen Zyklus des Lebens gibt. Die Gemeinden lernen, mit dem Wald zusammenzuleben, der Wald sorgt für die Ressource Wasser und schließlich erzeugt das Wasser Strom für die Gemeinde. Das ist wichtig, denn so identifizieren sich die Leute mit dem Schutz ihrer Wälder. Und außerdem bedeutet es, dass keine transnationale Firma ein Wasserkraftwerk in eine Zone errichten will, wo es schon eins gibt, was zudem den Gemeinden dient.
Va a querer llegar a instalar un megaproyecto en una zona donde ya existe un proyecto que está beneficiando a las comunidades. A raíz de que la resistencia va creciendo en diferentes comunidades,
da der Widerstand in verschiedenen Gemeinden weiter wächst, wird auch die Repression gegen die Gemeinden zunehmen, die sich der Auslieferung ihrer Territorien und ihrer Naturreichtümer widersetzen. Als Movimiento ist es uns wichtig, die Jugendlichen zu motivieren. Wir identifizieren uns mit dem friedlichen Widerstand, aber auch mit dem bildenden und informierenden Widerstand. Es geht nicht nur darum, sich zu wehren, sondern auch darum, verschiedene Formen des Widerstands aufzuzeigen. Damit wollen wir andere Menschen, die auch im Widerstand sind, denen es aber aufgrund der Repression schlecht geht, Ideen und Motivation geben. Wir gehen glücklich auf die Straße. Wir schreien auf, aber wir haben auch Bücher dabei. Außerdem schreiben wir Gedichte des Protests. Sie entstehen auf der Straße, auf Protestcamps, beim Hungerstreik, da wo wir bei Mobilisation zusammenkommen. Und die verteilen wir dann, geben sie an die Polizisten und die Leute, die uns anschauen. Wir machen das, damit es nicht nur ein Widerstand ist, indem wir uns gegen den Lebensstil wehren, den sie uns als schön verkaufen, sondern wir präsentieren auch einen anderen Lebensstil, der sehr schön ist. Einen der Kunst, der Kultur und der Verteidigung der Naturreichtümer als unser Erbe.
Sale en la carroza y le comentan que en ella se ve preciosa. Por un momento olvida el tedio y la tristeza y sale a relucir el sol de su belleza. Por un momento esa dulzura de confite sale de la rutina gris de su escondite. Ella se alegra cuando llega el carnaval. Ella se alegra cuando llega el carnaval. Ella se alegra cuando llega el carnaval. Ella se alegra. Ella se alegra porque descansan sus penas y el papelillo cae sobre su piel morena. Ella se alegra porque bailando se olvida de las tristezas, de las vueltas de la vida. Por un momento olvida el tedio y la tristeza y sale a relucir el sol de su belleza. Por un momento esa dulzura de confite sale de la rutina gris de su escondite. Ella se alegra cuando llega el carnaval. Ella se alegra cuando llega el carnaval. Ella se alegra cuando llega el carnaval. Ella se alegra.
Mi nombre es Martín Fernández Guzmán. Estamos en Agua Caliente.
Mein Name ist Martin Fernández Guzmán. Wir sind hier in Agua Caliente, Teil des Municipio La Masica und des Departamento de Atlántida, an der hondurenischen Karibikküste. Unsere Organisation Movimiento Amplio para la Dignidad y Justicia ist eine politische und soziale Bewegung, die aus der Notwendigkeit entstanden ist, gegen die Korruption zu kämpfen. Wir haben viel hinterfragt und prangern viele Dinge an. Innerhalb dessen geht es auch um das Thema der natürlichen Ressourcen, unsere Flüsse, unsere Bergwerke, unser Wasser. Es besteht das Risiko, dass es eine Bevölkerung geben wird, die inmitten der Reichtümer in Elend lebt. Unfassbar. An diesem Ort hier haben wir die Absicht, ein alternatives Projekt auf den Weg zu bringen, um den Leuten ein wenig zu zeigen, was man alles machen kann, wie man sein Umfeld verwandeln und wie man vielleicht ein Gleichgewicht zwischen Person und Natur erlangen kann. Die Finca liegt genau zwischen zwei Bergen und in der Mitte entspringt ein Fluss. In diesem Fluss entwickeln wir ein Fischzuchtprojekt und es gibt auch ein Wasserrad. Neben der Sauerstoffzufuhr für die Fische streben wir damit an, Energie durch Wasserkraft zu erzeugen. Daneben entwickeln wir auch Projekte, damit die Leute die verschiedenen Formen der Energie kennenlernen. Sozusagen ein Ort des Wissens, wo die Leute erfahren können, wie uns die Natur nutzen kann. Wie könnten wir es schaffen, all diese Einheit, diese Harmonie, die uns die Natur bietet, für uns zu nutzen und sie zu einer Möglichkeit verwandeln, die stets ein Gleichgewicht erzeugt? Das ist die Idee. Ebenso wollen wir Saatprojekte vorantreiben, ohne Chemikalien zu verwenden. In dieser Dynamik also wollen wir einen Ort anbieten, der den Leuten veranschaulichen und zugleich auch Hoffnung geben kann. Denn wenn man mit dieser Art von Megaprojekten näher zu tun hat, bekommt man inklusive auch gleich die Hoffnungslosigkeit verkauft, indem sie uns glauben lassen wollen, dass wir nichts machen können, dass wir unfähig sind für diverse Sachen. Mit dem Projekt, was wir vorantreiben, wollen wir unser Wissen mit anderen teilen, ihnen zeigen, dass es Sachen gibt, die man einfach umsetzen kann und die auf eine einfache Weise bessere Lebensbedingungen schaffen können, bessere Möglichkeiten, um eine gesunde Umwelt nutzen und genießen zu können. Und vielleicht schicken wir damit auch eine Botschaft an den gesamten Planeten und sagen damit denjenigen Ländern, die am meisten verschmutzen, es gibt Alternativen, um dieses Modell zu ändern, das unseren Planeten verschmutzt und tötet. Und die wichtigste Botschaft ist, dass die Bevölkerung selbst einen Wandel vorantreiben kann. Es ist ein relativ neuer Prozess. Es sind kaum 3 Jahre. Wir haben immer noch nicht wirklich geöffnet, sondern sind noch beim Aufbauen. Aber Stück für Stück bieten wir einen Raum an, den die Leute kennenlernen können und wo sie Anregungen bekommen. Wir selber freuen uns auch über Vorschläge und Ideen, die uns angeboten werden. Alles, was dem Gleichgewicht der Umwelt dient, ist herzlich willkommen. Wir nehmen jegliche Anregungen entgegen und werden sehen, wie wir sie umsetzen können. Man kann uns über Facebook finden. Die Adresse ist Finca Ecoturistica Guadabarranco. Darüber kann man uns erreichen. Ich denke, der Aufruf besteht also gewissermaßen darin, dass die Leute, die die Möglichkeit haben, uns kennenzulernen, einfach vorbeikommen. Es ist ein Ort, wo es die Möglichkeit gibt, an frischer Luft zu sein und zu campen. Ich denke, es ist ein interessanter Ort zum Kennenlernen.
Creo que es un espacio interesante para conocer.
Hasta la próxima.
Ja.
Jawohl, wie ihr eben gehört habt, waren die Rostockerin Momo und ihr Freund für ihren etwas anderen Reisebericht in Honduras unterwegs. Ihre Reise zu den Menschen Lateinamerikas fing allerdings in Mexiko Stadt an. Ihr Feature darüber sendeten wir im Februar diesen Jahres. Anfang März hatten wir ihren Beitrag über das Leben der Zapatisten in Mexiko im Programm. Und nun hört ihr das letzte Feature, das wir von den beiden bekommen haben. Es geht um den Kampf um das Land in Costa Rica. Viel Spaß im Globallokal, ne? Auf Radio Loro.